Ja, meine Damen und Herren, wenn ich den Wink richtig verstanden habe, muss ich jetzt anfangen und Sie in Ihren Gesprächen leider unterbrechen. Aber wir wollen akademischen Brauche folgend so pünktlich wie möglich sein. Nun, wie Sie ja wissen, möchte ich ein paar Worte verlieren über die Rolle des älteren Menschen in der Gesellschaft aus der Perspektive der Bildung oder, wenn Sie so wollen, der Bildungstheorie. Eine Perspektive, die sich in unserer Zeit in einer ganz anderen Weise auftut als bei anderen früheren Generationen. Da, wie Sie wissen, der ältere Mensch nicht mehr mit dem älteren Menschen von ehedem zu vergleichen ist. Also mit mir zum Beispiel nicht. Oder auch natürlich mit den Eltern und Großeltern oder Urgroßeltern von meinem Urgroßvater trage ich immer noch die Taschenuhr mit mir. Ehrfurcht vor dem Alter. Nun, wie dem auch sei, vielleicht bin ich auch, wenn ich das etwas schmeichelhaft sagen darf, ein lebendiges Beispiel für die Wirkung heute der Bildung im Alter oder auf das Alter und für die Älteren. Nun, bevor ich aber einige Gedanken aus meinen Theorien hier vortrage, ein Zitat. Jedes Lebensalter ist zum Lernen bestimmt. Jedes Lebensalter. Und keinen anderen Sinn hat alles Menschenleben und alles Streben, als zum Lernen bestimmt zu sein, wie hier uns gesagt wird. Das Alter ist ein Teil des ganzen Lebens, ein Teil dieser Schule des Lebens und also auch Schule. Deshalb werden die Alten sich nicht völlig der Arbeit enthalten und sich nicht ganz dem Müßiggang hingeben. Denn die vollkommene Weisheit beruht darauf, dass man die letzten Dinge besorgt. Da wird also schon ein Hinweis auf die Unerlässlichkeit eines kontinuierlichen Lernens gegeben. Um es gleich vorweg zu sagen, ich spreche lieber, das sagt auch der Titel meiner kleinen Vorlesung, von einer kontinuierlichen Bildung und also von einer lebenslangen Bildung, die aus lebenslangem Lernen hervorgeht. Das Lernen allein scheint mir nicht mehr ausreichend zu sein, obwohl die große Ahnherrin unserer Universität, die Frau Aja, Mutter Goethes, bekanntlich gesagt hat, lerne, um zu leben, lebe, um zu lernen. Ein Wahlspruch, den wir uns auch heute noch zu eigen machen können. Aber eben, deshalb diese vorige Bemerkung, aber eben nicht mehr ausreichend ist, wenn wir das Lernen im Alter und das Lernen für das Alter bedenken und da eben sehr schnell erkennen, dass ein programmatisches Lernen nicht damit gemeint sein kann, sondern ein Lernen, das der Bildung des Einzelnen nach Maßgabe der Bedürfnisse und Wünsche des Einzelnen weiter aufhilft. Und um ein Wort von Goethe wieder mal zu gebrauchen, die Steigerung eigener Bildung zu bewirken. Und das in dem Bewusstsein, wie es hier eben schon angedeutet wird, in dem Bewusstsein, dass diese Bildung zu keinem Abschluss kommen kann, niemals gekommen ist, heute aber sicher weniger denn je. Das Wort, das ich allem anderen vorangestellt hatte, das Zitat also, um das nicht vergessen zu lassen, stammt von dem ehrwürdigen Comenius, Bischof der böhmischen Brüder, ...1670 gestorben, also diesen Text in seiner Pampedia lange vor unserer Zeit geschrieben und auch durchdacht. Der Text selbst ist erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt worden überhaupt, also hat für seine Zeitgenossen gar keine Rolle gespielt, aber ist auch gar nicht notwendig, denn ich meine, dass, sonst hätte ich es ja auch nicht zitiert, etwas Zeitloses damit ausgesprochen worden ist. Etwas, das uns eben auch noch angeht. Mindestens eben dieser erste Gedanke, und es kommt gleich noch ein anderer von Comenius dazu, dieser erste Gedanke, dass der Mensch, jetzt sagen wir es einmal wiederum mit meinen Worten, in seiner geistigen Entwicklung nicht stille stehen kann und darf. Und das durch sein ganzes Leben hin. Und er, Comenius, dabei eben betont, was sicher manchen, die diesen Begriff gebrauchen, gar nicht so deutlich im Bewusstsein ist, betont, dass wenn von lebenslangem Lernen die Rede ist, wie er das tut, tatsächlich das ganze Leben gemeint ist. Und nicht das sogenannte aktive Leben, wie wir das heute sehr häufig zitiert fühlen. Nun, dieses lebenslange Lernen also, das war der andere Gedanke, den ich hier vorgebracht habe, der beruft sich auf die Beobachtung der Notwendigkeit einer lebenslangen Bildung oder wie ich gerne auch sage, einer lebenslangen Arbeit an sich selbst und den dem Einzelnen gegebenen geistigen Kräften überhaupt. Wir sind heute in der fatalen Lage, keinen Bildungsbegriff mehr zu haben. Wenn wir die vielen öffentlichen Reden hören, wo also von Investitionen in Bildung die Rede ist, findet man nicht irgendwelche Hinweise, wohinein da investiert werden soll, wenn von dieser Bildung die Rede ist. Nun, es ist also sicher notwendig, und da müssen wir uns alle, glaube ich, wieder auf den Weg machen. Es ist notwendig, einen Bildungsbegriff zu entwickeln und eine Vorstellung von Bildung zu entwickeln, die diesem elementaren Anspruch des Menschen, lebenslang zu lernen, um sich zu bilden, auch entspricht. Bildung ist, was immer wir sonst noch an ihr entdecken, ich kann das natürlich nicht jetzt in extenso ausbreiten. Bildung ist, so meine Definition, die Entfaltung der geistigen Potenzen des Menschen durch die Aneignung von Wissen, durch systematisches Lernen und durch die permanente Förderung eines kritischen Bewusstseins. Wie wir das alles gewinnen, das ist eine Frage dann sicher noch einmal für sich. Aber wenn wir das als Grundlage sozusagen eines Bildungsbegriffs auffassen können, dann können wir zugleich sehen, dass Bildung eine dreifache Wurzel hat und gleichsam einen dreifachen Untergrund, um es so auszudrücken. Auch das kann ich nur ohne viele Erläuterungen hier jetzt vorführen. Bildung bedeutet also, nach der von mir vorgetragenen Auffassung, vor aller Differenzierung für alle und sicher das Leben lang Sprachbeherrschung als das Erste. Grundlage eines jeden Wissenserwerbs und jedes kritischen Bewusstseins überhaupt. Grundlage auch natürlich der Kommunikation miteinander und möglichst einer gelungenen Kommunikation, welches Gelingen wesentlich von der Sprache abhängig ist. Nicht von irgendeiner Fremdsprache, sondern von der Beherrschung der Sprache, in der man aufgewachsen ist. Ich vermeide das Wort Muttersprache, weil das inzwischen ja sehr fließend geworden ist. Sprachbeherrschung also als das Erste. Das Zweite ist das historische Bewusstsein, das heißt das Wissen um die Lebensbedingungen der Gegenwart, um die geistigen Gehalte und Strukturen der Gegenwart und natürlich das Wissen um die Herkunft. Früher hat man mal Traditionen gesagt, heute ist man ja mit allen möglichen Begriffen etwas ängstlich geworden schließlich, aber eben mit das Wissen um die Herkunft der geistigen Strukturen, der Überlieferung von Wissensbeständen, von Kenntnissen, von Einsichten, von Erfahrungen auch. Das Wissen um das, was die Geschichte lehren könnte. Meistens lernen wir ja nichts daraus, unglücklicherweise. Das Dritte schließlich ist Sittlichkeit, nicht im Sinne einer bloßen Tugendhaftigkeit, sondern die Haltung eines gesittenen Umgangs miteinander, ohne dass ich einzelne Tugenden hier aufzählen dürfte überhaupt. So ist es unerlässlich, dass wir in einer Form, die auf einer gemeinsam akzeptierten Sitte beruht, miteinander leben, wirken, arbeiten, vielleicht auch noch einige Fortschritte tun. Das ist wiederum ein Sonderkapitel, ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist unsere Gesellschaftsfähigkeit abhängig von der Sittlichkeit, in diesem weiten Sinne des Sitteseins überhaupt, von der Sittlichkeit abhängig, die wir in uns tragen und vielleicht auch weitergeben. Und schließlich natürlich das viel gebrauchte Wort um der Menschenwürde selbst willen. Und diese dreifache Wurzel, das nur eben auch so ganz kurz zu sagen. Diese dreifache Wurzel ruht auf der, wie ich es nenne, schöpferischen Gestaltungskraft des Menschen, der, wie wir ja auch im Alltag sagen, sein Leben bauen muss und sein Leben selbst führen muss, um sich der Abhängigkeiten schließlich entschlagen zu können, die in der Kindheit allemal unerlässlich sind, auch in Staatssystemen leider immer wieder auftreten werden können. Auf jeden Fall diese, sagen wir auch, musische Kraft der Formgebung des Lebens überhaupt. Klingt zunächst sicher ganz abgehoben, meint aber genau, dass diese alltägliche Besorgung der eigenen Welt, die sich der Mensch schafft, bis hin zur Kleidung, Böhme trägt noch einen Schnips beispielsweise nicht, ja. Und andere nicht, bitte, natürlich. Und so also viele individuelle Nuancen, die dieser Formgebung Ausdruck geben. Auf die unterschiedlichste Art und Weise, ganz sicher. Und dann natürlich als das andere fundamentale Element aller Bildung, schon früher, heute aber, und deshalb auch Bildung im Alter und Sinn der Bildung im Alter. Das andere ist das technologische Verständnis und die technische Befähigung. Ich unterscheide es deshalb voneinander, weil wir heute uns ja geradezu überwältigt sehen von Technologien, die das Gesicht der Welt ja völlig verändern. Und um das gleich vorwegzunehmen mit und dem alten Menschen immer neue Lernleistungen abverlangen. Insofern er heute permanent Figurationen begegnet, denen er früher noch gar nicht begegnet sein konnte, überhaupt. Ja. Bis hin zu dem Automaten, vor dem ich gestanden habe jüngst einmal. Und da musste ich die Gebrauchsanweisung lesen, weil das ein mir unbekannter Automat war, aber am Bahnhof, nicht? Also früher hatten die da einen anderen. Und während ich da also noch lese, kommt ein Herr mittleren Alters und sagt, ich verstehe es ja auch nicht, ich bin ja viel jünger als Sie, aber ich werde es Ihnen mal zeigen. Er hatte natürlich recht, dass ich viel mehr Mühe habe, damit nun zurechtzukommen, was mir gelungen wäre sicher, denn ich lerne ja bis ins Alter hinein noch dazu. Aber eben mir damit zugleich also auch demonstrierend, wie wir permanent neuen, unerwarteten Dingen begegnen und wie wir über unser ganzes Leben hinweg und jetzt über die letzten Phasen des Lebens hinweg uns neuen Gegebenheiten, neuen Strukturen, neuen Anforderungen einfach nicht gewachsen zeigen müssen, wenn wir nicht, wie der Alltag das ja zu Recht sagt, ganz zurückbleiben wollen, gar auf der Strecke bleiben wollen, ja. Und schließlich ganz auf uns zurückgewiesen sein wollen. Nun, meine Damen und Herren, das aber ist Bildung, die wir nun noch einmal, so glaube ich, differenzieren können, angesichts der Entwicklung der Lebensphasen, um es so auszudrücken, was wir bis zur Ermüdung ja hören, demografischer Wandel, nicht? Ist uns ja inzwischen längst geläufig. Aber ich denke, dass eben dieser demografische Wandel auch neue Anforderungen an die Bildung selbst stellt und uns zugleich zeigt, wie, um meinen Begriff im Titel zu nennen, wie sinnvoll, wie unerlässlich Bildung also damit im Alter ist und als lebenslange Bildung verstanden werden muss. Vielleicht kann ich auch hier an den von mir so sehr geschätzten Comenius noch einmal erinnern, nicht? Dieser Comenius nämlich unterscheidet in seiner Pampedia, vielleicht haben Sie mal das Glück, da reinzugucken, das ist eine ganz hübsche Lektüre. Pampedia, 8 Schulen des Lebens. Und zwar beginnt er, das ist schon eine ganz geniale Beobachtung für seine Zeit, zumindest mit der Schule des vorgeburtlichen Lebens. Der hat das alles lateinisch geschrieben, sola geniturae, Schule des vorgeburtlichen Lebens. Die Vorstellung, also dass da, wo das Leben überhaupt schon beginnt, auch schon Schule einsetzt, in Form des Einflusses, den die Mutter auf das heranwachsende Lebewesen bereits ausübt. In welche Tiefen das immer hineingehen mag, sicher hat er da eine sehr richtige Beobachtung getroffen, abgesehen davon, dass in dieser Schule des vorgeburtlichen Lebens angelegt ist, was wir als angeborene Anlagen etwa nicht schon in uns tragen. Nun, das ist vorher. Die letzte Schule, die 8. Schule, ist die Schule des Todes. Keine Angst, keine Angst. Dem entgehen wir ja sowieso nicht. Ja. Schola mortis. Soll ich es anschreiben? Nö. Wissen Sie doch alles, Sie sind doch alles gebildete Leute. Mir peinlich. Ja. Schule des Todes nämlich. Und vor dieser Schule des Todes, sagt Comenius, gibt es die Schule des Greisenalters, Schola Senii. Die Schule des Greisenalters. Und was noch interessanter ist, er sagt, diese Schule des Greisenalters, die also dem Tod vorausgeht, hat 3 Klassen. Wir lehnen das mit seinen, also in der Übersetzung vorlesen, nicht? Erstens, die Klasse derjenigen, die auf der Schwelle des Greisenalters stehen und ihre bereits erfüllten und noch zu erfüllenden Aufgaben bedenken. Der Schwelle des Greisenalters. Zweitens, die Klasse derer, die das hohe Greisenalter erreicht haben und sich beeilen, das zu vollenden, was noch zu tun ist. Drittens, die Klasse derer, die das Greisenalter durchlebt haben und nur noch den Tod erwarten oder den Eintritt in die Schule des Todes erwarten. Diese 3 Klassen entsprechen ihrem grundsätzlichen Charakter etwa den 3 Phasen, in die wir das dritte Lebensalter einzuteilen, uns angewöhnt haben. Auch wir heute, mehr als Comenius, das ist ja bei ihm im Allgemeinen bei der Lebenserwartung damals, das Greisenalter nun ein sehr kurzes Alter gewesen, wie wir alle wissen. Auch wir unterscheiden drei Phasen des alten Menschen oder des dritten Lebensalters, wie wir hier in Frankfurt sagen. Und wir müssen es auch, denn, und da klingt dann schon das Lernen wieder mit an, denn inzwischen ist dieses dritte Lebensalter ungefähr so lang geworden wie die zwei ersten Lebensalter, nicht? Erste Lebensalter, nicht? Also Kindheit und Jugend, Eintritt in den Beruf oder in die sogenannte familiale Phase. Und dann also zweites Lebensalter, Berufstätigkeit. Ich vermeide aktiv, weil die Aktivitäten eben nicht ändern sollen. Aber immerhin, die Berufsphase, Berufstätigkeit füllt das zweite Lebensalter aus und endet mit dem Eintritt in die nachberufliche Phase. Welche Phase nun eben als das dritte Lebensalter dreifach zu gliedern ist, mit meinen Worten, die sich bisher noch nicht durchgesetzt haben, zu meinem großen Bedauern, da gibt es noch ein paar andere Worte, aber es trifft einfach das Faktum, ich sehe noch kein besseres. Mit meinen Worten gibt es in diesem dritten Lebensalter zu unterscheiden den älteren Menschen, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, ohne an Kräftigkeit, Aktivitäten, Rüstigkeit, Entschlussfreudigkeiten und Zukunftsorientierungen eingebüßt zu haben. Und dann gibt es den alternden Menschen, der nun schon mit einigen Gebresten zu rechnen hat, mit Neid sieht, wie die Jungen die Treppen raufrennen, Böhme zum Beispiel, und andere manche Dinge mehr, die eine gewisse Einschränkung bedeuten. Daneben der Rücktritt, zunehmende Rücktritt, permanente, aus dem Arbeitsleben, im weitesten Sinne des Wortes, nicht? Auch wenn man ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt hat, wird das mal zu einem Ende kommen. Und dann in dieser Phase der zweiten, des alternden Menschen, die zunehmende Vereinsamung, die unvermeidlich ist, wenn man denn das ja nicht ganz ungetrübte Glück hat, so ein hohes Alter zu erreichen wie Böhme, nicht? Dann werden immer mehr Menschen ja, auf der Wegstrecke sozusagen zurückbleiben. So wie mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden hatte, ein Alter gesagt hat, meine Spaziergänge werden immer mehr zu Wegen auf dem Friedhof. Soll man nüchtern sehen, ohne deshalb trübsinnig zu werden. Es gehört auch das natürlich zum Leben. Umso besser, wenn man bei Zeiten für viele Begegnungen gesorgt hat, an die man sich gerne erinnert, die einen noch tragen können. Aber auf jeden Fall ist der alternde Mensch eben jener, der zunehmend auf sich zurückgeworfen wird, auch. Vielleicht sogar derjenige, der mit dem Rollator gehen muss. Vielleicht auch. Weiß der Kuckuck. Und der alte Mensch, das ist eben jener, der die letzten Dinge besorgt hat und nun ganz auf sich zurückgeworfen, unter Umständen auf mannigfaltige Hilfe angewiesen, nur noch im Angesichte dessen lebt, was der Mensch heute eher nicht mehr so gerne zu betrachten gewohnt ist, weil er sich die falschen Bilder von der anderen Zeit macht. Ja. Und dem Anschauen ewiger Liebe wir entschweben, wir verschwinden. Was ich immer wieder einmal bei solcher Gelegenheit sage, der alte Mensch, der also nun eben ganz bei sich ist. Und nun kommt diese drei Phasen des dritten Lebensalters, lassen sich nun noch einmal unterscheiden, wie folgt. Die erste Phase ist eine Rationalisierungsphase. Das heißt, und deshalb bringe ich diese Begriffe jetzt gleich auch noch nicht, das heißt, dass man die Vernunft, Ratio, die Vernunft erneut fördern muss, stärken muss, weil man sie braucht, um das Leben nach der beruflichen Phase neu zu ordnen. Klingt auch großartig, muss aber jeder auf die eine oder andere Weise dann tun. Was mache ich denn dann, also wenn ich nicht mehr an meinen Schreibtisch gehen kann? Oder das und das nicht mehr tun kann? Jeder Mensch steht dann eben vor dieser Frage unausweichlich. Was geschieht dann und wie ordne ich mein Leben neu? Rationalisierung. Was mit einem, jetzt ist gleich die Verbindung hier wieder da, mit einem Verständnis der Rolle des Älteren in der Gesellschaft unmittelbar verbunden ist. Der Mensch kann nicht nun gleichsam aus der Gesellschaft austreten. Er muss einen neuen Platz oder eine neue Rolle in der Gesellschaft finden. Es sei denn, er spielt keine Rolle mehr, was, wie wir alle wissen, eine schmerzliche Erfahrung ist, die wir keinem wünschen. Dazu eben ist diese Rationalisierung des Lebens und sei es vorübergehend ganz unerlässlich. Zweite Phase ist die Reflexionsphase. Nach der Rationalisierung die Reflexion, das Reflektieren dessen, was war. Ach, der ist auch schon nicht mehr, stell dir das mal alles vor. Es ist die Phase, von der der Mensch gesagt bekommt, von Goethe, dass er sich selbst historisch wird. Es kommt diese Phase, in der wir immer häufiger geneigt sind zu sagen, also zu meiner Zeit war das ganz anders, als wenn ich nicht noch in meiner Zeit stünde. Was war denn meine Zeit überhaupt? Und damit wende ich mich in meine Geschichte selbst und auch natürlich in den Zusammenhang der Lebensgeschichte mit der Zeitgeschichte oder Weltgeschichte, vielleicht sogar auch, wie wir das ja heute bei der Globalisierung schrecklich erfahren. Wir reflektieren unser Leben immer mehr, denn wir werden immer mehr auf uns zurückgeworfen, da wir nach außen hin immer weniger bewirken können, arbeiten können, wie das vorher der Fall gewesen ist. Und wir treten schließlich, möchte sagen, im günstigen Falle, aber in der Regel, in die Kontemplationsphase ein. Contemplatio, das Nachdenken, das Besinnen, wie ich meine, im wörtlichen Sinne, eine Contemplatio als das Nachdenken. Das Denken über all das, was begegnet ist und was vielleicht den Menschen erwartet, denn am Ende wissen wir es ja allesamt nicht, auch Böhme nicht, wie sollte er. Wohl aber wird diese letzte Phase, wie lange immer sie ist, mit diesem Nachdenken, oft im Bett oder im Rollstuhl oder wo immer, ja, mit solcher Nachdenklichkeit erfüllt sein. Immer mehr, je weniger wir darüber Rechenschaft anderen etwa abgeben können. Diese drei Namen, Reflexionsphase in der Mitte, Rationalisierung am Anfang, Kontemplation am Ende, sollen zugleich auch ein Hinweis sein auf die damit begründete und immer wieder neu zu bedenkende Bildung des Alten. Und auch natürlich der Bildung für das Alter. So dass also wir den Sinn der Bildung im Alter in diesen Haltungen, sagen wir, unmittelbar erkennen können. Ich möchte, um das nicht noch mehr auszuweiten, ja, nur eben darauf hinweisen, dass das von mir einleitend genannte Denken, vernünftige Denken und kritische Denken und damit die Förderung der theoretischen Vernunft der ersten Phase am deutlichsten zugehört überhaupt, weil man eben vieles unmittelbar für die eigene Rolle in der Gesellschaft zu bedenken hat. Das habe ich ja nun schon damit angedeutet, vorhin nicht, dass in der Reflexionsphase das historische Bewusstsein eine, wie ich meine, nicht geringe Rolle spielt. Ich denke sogar die dominierende Rolle überhaupt. Und dass schließlich in der Kontemplationsphase das sittliche Bewusstsein als ein Bewusstsein, um, sagen wir ruhig einmal, die Läuterung des eigenen Geistes oder der Seele, ja, die Reinigung gleichsam unseres Gedankens, da am ehesten möglich ist. Und ich meine, dass auch diese letzte Bildungsanstrengung im günstigen Falle basiert auf der Arbeit lebenslangen Lernens während eben dieses Lebens überhaupt und nur in der dritten, im dritten Lebensalter zu seiner Fülle gebracht werden kann. Darüber hinaus aber, und das wird man sicher gerade heute, wo es nun so viele Menschen gibt, im dritten Lebensalter, wie ich das selbst ja nun auch bin, viel intensiver bedenken müssen, auch da eine Bedeutung für die Menschen überhaupt nicht nur für das Individuum finden kann. Oder anders ausgedrückt, in allen drei Phasen. Auch wenn der Mensch aus der Arbeitswelt und diesen praktischen Zusammenhängen nicht herausfällt und allenfalls sich auf Kreuzfahrtschiffe begibt, um dann zu kentern. Weiß der Kuckuck, weiß auch immer nicht. Nein, dass der Mensch da eine Rolle spielt, gemäß der Bildung, die er dort noch in diesem Alter entweder sich erwirbt oder zur Reife bringt, auf jeden Fall. Und, das ist mir so ungemein wichtig, und in seiner Haltung, in seiner Sprache, nicht zuletzt, demonstriert. Auch da erinnere ich an das schöne Wort von Goethe. Der Mensch ist nur etwas, insofern er etwas für andere ist. Er ist es nicht nur für sich alleine, sondern der Wert des Menschen ermisst sich an dem, was er anderen bedeutet oder anderen noch zu geben vermag. Und das eben ist nun meine abschließende Behauptung mit ein paar ganz wenigen Sätzen erläutert noch, dass auch der Ältere, der Alternde und der alte Mensch bedeutend sein kann für die anderen. Und dass er den anderen Generationen etwas sein kann. Ich selbst meine, sein soll. Es gibt gewisse, sagen wir, geistige Formen, die allein im Alter demonstriert werden können, einfach weil sie auch eine Funktion des altgewordenen Menschen überhaupt sind, der eine Fülle von Erfahrungen mit sich trägt und vielerlei Wissen in sich hat, das durch seinen Umgang wiederum zum Ausdruck kommen kann. Aber eben nur der Ältere und der Alternde und der Alte vermitteln kann. Ich denke an viele, heutiges Wort, Sterbebegleitung. Ich habe das nicht leichte Glück gehabt, viele Freunde bis zuletzt begleiten zu dürfen. Bis in diesen Zustand des alten, kontemplativen Menschen hinein und weiß von daher, wie viel wir an vielleicht auch Unbeschreiblichen lernen können, nur lernen können von einem solchen alten Menschen, der derart, wie ich das hier nur eben andeute, derartig gereift ist. Oder wie viel von einem geistig geformten, sagen wir einmal, ausgeht. Unwägbar, natürlich und nicht zu definieren im Einzelnen. Und nichtsdestoweniger unmittelbar gegenwärtig. Nun, ich möchte fünf Sinnbedeutungen des Alters und als eines Gebildeten, wohlgemerkt, hier noch an den Schluss stellen. Ja. Und zwar Sinn dieser Bildung, die wir uns oft schwer genug erwerben müssen. Sinn der Bildung im Alter ist erstens also die mögliche Vollendung der Sinnbestimmung des Menschen überhaupt, die in der geistigen Reife liegt. Denn nur der Mensch ist bestimmt vom Geist, was immer das ist. Da komme ich also in keine spirituellen Regionen hinein, überhaupt nicht. Aber nur der Mensch hat ja die Anlage zur Vernunft. Nur der Mensch hat eine schöpferische Gestaltungskraft. Ja. Nur der Mensch also ist das vom Geist her bestimmte Wesen. Insofern also kann diese Bestimmung nun eben nur im Alter wirklich erreicht werden. Ja. Und natürlich dient diese Bildung auch der Sinnbestimmung des Individuums im hohen Alter, wohlgemerkt, nicht? Da, wo wir dann eben rückblickend sagen, na, also was hat es denn für einen Sinn gehabt, was habe ich denn eigentlich gemacht, was hinterlasse ich denn eigentlich oder was könnte ich noch tun, um das zu hinterlassen, was eben nur ich tun kann. Das ist das Erste, also überhaupt, ja. Das Zweite ist, das hatte ich einleitend schon angedeutet, der Sinn der Bildung im Alter ist, dass ich auch im Alter mein Leben selbstständig meistern kann. Und zwar in einer sich ständig wandelnden Welt und noch dazu in einer, die immer neue Konfrontationen gleichsam aufbaut. Dadurch alleine den Charakter der Fremdheit, den sie unvermeidlich annimmt und wogegen wir also anzugehen haben, auf jeden Fall. Bildung im Alter, schließlich drittens, dient der Steigerung der Persönlichkeit, die wiederum notwendig ist, für eine, sagen wir ruhig einmal, selbstbewusste Begegnung mit den Jüngeren. Wir haben also eben unsere Person zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die ja, diesen Konfrontationen, von denen ich andeutungsweise spreche, standhalten kann. Und die zugleich natürlich die Möglichkeit eines immer weiter sich erneuernden Weltverständnisses dient. Unsere globalisierte Welt, ja, ist ja eine, in die wir nicht hineingeführt worden sind, in der wir uns jetzt erst orientieren müssen. Und andere Generationen in wiederum neue, sich wandelnde Welten hinein. Viertens, jetzt kommen also noch Dinge, die noch am wenigsten vielleicht geläufig sind. Der Sinn der Bildung im Alter, ja, liegt in der Steigerung des kulturellen Niveaus. Das ist wiederum etwas völlig Unwägbares im Grunde, aber meint ganz schlicht, was wir so im Alltag ja oft genug sehen, meint gleichsam eine Gegenkraft, gegen die immer wieder sich durchsetzende Verflachung des Lebens, auch gegen die Oberflächlichkeiten, die immer mehr zu Maßstäben werden können, geschieht eben dadurch, dass der alte Mensch nur noch ja, in einer Welt der Bildung leben muss. die zu projizieren ist auf diese in ständiger Bewegung sich befindende Welt überhaupt. Kurz und gut, wenn ich das mit meiner Formel sagen kann, die Bildung im Alter dient also dazu, dass wir eine Gesellschaft von Gebildeten und nicht von Profiteuren werden können. Das andere gehört dazu, wir haben das bei Aristoteles ja auch schon gehört, alles Nützliche, Brauchbare, Alltägliche, ganz sicher. Aber es kann nicht der Maßstab für die Kultur überhaupt sein. Und vielleicht, und das wäre das Fünfte dann, vielleicht dient heute, gerade heute in diesen Wandlungen, wie für die spätere Zeiten kann ich da noch nicht sprechen, natürlich dient heute die Bildung im dritten Lebensalter auch zur Wahrung einer Kultur und der ihr unentbehrlichen Überlieferungen. Ein hessischer Kultusminister hat mir gesagt, als wir mal eine heftige Diskussion waren, ach Gott, Böhme, ohne Goethe geht's doch auch. Geht nicht. Und ich denke, dass eben die Älteren, die in Reflexionen und in der Kontemplation auf solche geistigen Werte verwiesen werden, da eine wertvolle Arbeit leisten können und so ihre Rolle in der Gesellschaft mit allem Gewicht versehen können. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren.